dass sie diese Form von, also ich nenne das jetzt mal sozialer Traumatisierung, so habe ich das auch in der Arbeit im Anschluss an Alexander als Cultural Trauma geframed, dass sie diese Verwundung auf die heutige berufliche Teilhabe von geflüchteten Menschen übertragen, gewisse Ähnlichkeiten ausmachen, die aber nicht zu Solidaritäten führen, sondern im Gegenteil, die bewusst oder unbewusst auch eine Form von Nichtwollen bis hin zu auch einem ja, gewissen Rachebegehren führen können.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Der Pflegesektor spielt eine zentrale Rolle in einer alternden Gesellschaft, insbesondere im Kontext des demografischen Wandels, der Deutschland tiefgreifend beeinflusst. Mit einer stetig wachsenden Zahl älterer Menschen und einer sinkenden Geburtenrate steht das Land in der Gesundheits- und Altenpflege vor erheblichen Herausforderungen. Der demografische Wandel verschärft den Fachkräftemangel in der Pflegebranche, was sich auch in einer wachsenden heterogenen Belegschaft niederschlägt, so auch in den neuen Bundesländern. Dabei ist eine isolierte Betrachtung des Themas meist nicht produktiv, denn intersektionale Dynamiken und sozioökonomische Dimensionen zeichnen den Alltag. Konkret bedeutet dies, dass Pflegekräfte mit einem sogenannten Migrationshintergrund oft nicht nur rassistische Diskriminierung erfahren, sondern auch aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sozialen Herkunft oder ihrer Bildung auf Ablehnung stoßen. Strukturell zeigt sich zudem, dass viele Pflegekräfte schlecht bezahlt sind und unter prekären Bedingungen arbeiten, was die Anfälligkeit für Diskriminierung erhöht. Pflegende berichten häufig von diskriminierenden Kommentaren und ungerechtfertigter Behandlung durch Kollegen und Vorgesetzte. Aber auch Patientinnen, die mit einer Migrationsbiografie wahrgenommen werden, machen Erfahrungen, die von einer fehlenden kulturell sensiblen Pflege bis hin zu rassistischer Diskriminierung reichen. Diskriminierung und Rassismus belasten so das Arbeitsumfeld und haben damit auch einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Pflege. Auf der einen Seite stehen also erhöhte Belastung und Frustration bei den betroffenen Pflegekräften und auf der anderen Seite wird das Vertrauen und das Wohlbefinden der Pflegebedürftigen in einem Umfeld, wo das Vertrauen und die Fürsorge wichtig ist, untergraben. Heute widmen wir uns vor allem der Perspektive der Pflegenden und haben dafür Dr. Monique Ritter zu Gast. Sie ist derzeit Vertretungsprofessorin für Gender, Diversität und soziale Ungleichheit in der sozialen Arbeit an der Hochschule Zittau-Görlitz. Sie hat zu interkulturellen Kompetenzen an der TU Chemnitz promoviert und sich dem Thema Rassismus und Altenpflege in Ostdeutschland gewidmet. Hallo Monique, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Merve, danke für die Einladung.
Heute moderiert mit mir Andrea. Hallo Andrea.
Hallo. Ach, ich übernehme direkt, ne? Übernehme jetzt. Und zwar, Monique, falls du unseren Podcast kennst, dann weißt du, dass wir dich jetzt mit Entweder-Oder-Fragen konfrontieren werden. Und die erste Entweder-Oder-Frage ist, wohnst du lieber in einer WG oder wohnst du lieber alleine?
Ich wohne lieber alleine.
Okay. Nee, wir haben uns tatsächlich auch die Frage gestellt, weil auch Altenpflege ja unterschiedliche Formate hat. Mit denen wir auch ja mit dir ja auch mit Blick auf deine Fallauswahl später noch eingehen werden. Aber bevor wir jetzt nochmal auf deine Thematik kommen, gibt es natürlich unsere klassische Entweder-Oder-Frage. Arbeitest du lieber Quali oder Quanti?
Quali.
Quali. Okay, und was du jetzt unter Quali verstehst und warum du lieber alleine wohnst, und dann zwei Sachen, die sich vielleicht auch in deiner Forschung oder deiner Fallauswahl widerspiegeln. daher gehen wir jetzt thematisch rüber. Und ich hatte ja auch in der Einleitung gesagt, dass du dich mit Rassismus und Altenpflege in Ostdeutschland beschäftigt hast. Warum das Thema?
Okay, ja, Merve, danke für die Frage. Die ist sehr offen und daher auch ein bisschen komplexer zu beantworten. Ja. Ich hatte euch ja schon mal angedeutet, dass ich in den Jahren zwischen 2015 und 2018 als Sozialarbeiterin tätig war, in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen, Menschen in schweren Krisen, also im Raum Dresden tendenziell fast ausschließlich mit weiß- und deutsch positionierten Menschen arbeitend, ne, weil bis 2015 selbst in der Landeshauptstadt hatten wir ja noch einen sogenannten Ausländeranteil von unter 5%. Und das änderte sich aber in den Jahren nach 2015 durch die verstärkte Fluchtzuwanderung von Menschen, die ja auch in besonderem Maße als schwarz und oder muslimisch gelesen werden. Also wurden auch diese Menschen Adressatinnen meiner Arbeit. Und dort bin ich auf ein, wie ich damals fand, interessantes Phänomen gestoßen, nämlich, dass diese Personen mir wiederkehrend berichtet haben, dass sie eigentlich sehr optimistisch auch auf ihre berufliche Zukunft schauen, weil sie von verschiedenen lokalen Arbeitsmarktintegrationsakteurinnen, also gerade auch dem Jobcenter, sehr vielfach Hinweise und, Anregungen bekommen haben, doch Bewerbungen in den Altenpflegesektor zu streuen oder sich oder zu versuchen, an den Altenpflegesektor anzudocken, weil das ein Arbeitsfeld ist, wo es unglaublich viele freie Arbeitsplätze gibt und der also auch eine berufliche Zukunft verspricht. Und das hatte ich den Eindruck, sehr positiv wahrgenommen, dass es da also diese Möglichkeit der beruflichen Teilhabe gibt. Und vor dem Hintergrund aber, dass es ja auch die Zeit von einer Zunahme an AfD-Wählerinschaft war, den Pegida-Demonstrationen und auch meinem Wissen um viele Positionierungen, die eigentlich auch andere so weiß- und deutsch positionierte Adressatinnen meiner Arbeit hatten, die zum Teil oder auch nicht nur zum Teil, sondern auch häufig selber ambulante Altenpflegeleistungen nutzen, war ich da gespannt, auf welche Bedingungen oder auf welche Situation dann die Menschen mit Fluchterfahrung möglicherweise treffen, wenn sie denn diese Wege einschlagen, die ihnen da anempfohlen wurden.
Also du kamst quasi, warst du schon da bei deinem Promotionsthema finden oder warst du in der Altenpflege? Also wie hat dich das Thema getroffen?
Ja, also das stimmt natürlich. Das fiel auch ein Stück weit zusammen, diese Entwicklung und mein persönlicher Wunsch zu promovieren. Und insofern meinte ich dann durch das Beobachten dieser Entwicklung mein Promotionsthema gefunden zu haben und bin auch von Anfang an mit so einem relativ offenen Forschungsfokus in dieses Feld der Altenpflege hineingegangen und habe mir tatsächlich die ambulante Altenpflege auch als ein Segment von dieser Branche herausgesucht, um möglicherweise auch Bezug nehmen zu können auf die Formen der Zusammenarbeit. Ne, die variieren ja doch im Pflegekontext. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich in einem Pflegeteam im stationären Kontext oder eben ambulant in der häuslichen Pflege arbeite. Das ist schon ein großer Unterschied. Und zweitens fand ich die ambulante Pflege insofern als Forschungsfeld attraktiv, dass sie ja nicht nur, also bisher empirisch schwach, deutlich schwächer erforscht ist, sondern auch und gerade, weil ich als Sozialarbeiterin, die selber aufsuchend tätig war, also viel in Wohnungen von Adressatinnen gegangen ist, ein Gefühl dafür hatte, wie sensibel dieser Kontext ist. Ja, und natürlich waren das damals nur Vermutungen, Hypothesen, auch zum Teil unausgesprochene Gefühle, ne? Aber dass ja vielleicht dieser Altenpflegekontext in der Häuslichkeit nochmal mit einer besonderen Vulnerabilität einhergeht, gerade auch, weil ja sehr viele Patientinnen weiblich sind, in dieser Altersgruppe zwischen, sage ich mal, den 60 und 90 Jahren ungefähr, die sich ja in besonderem Maße häusliche Pflegeleistungen beziehen. Ja, und davon abgesehen ist auch zu erwarten, dass die häusliche Altenpflege in ihrer Bedeutung weiterhin sehr stark zunehmen wird. Also aktuell verzeichnet sie schon die höchsten Zuwächse in der gesamten Pflegebranche an Patientinnen oder zu Pflegenden, was auch damit zusammenhängt, dass ältere Menschen zum einen bevorzugt in der Häuslichkeit altern wollen und zum anderen auch ja sehr stark durch staatliche Politik, also SGB 11, ambulant vor stationär, ja auch diese Pflegebranche befördert wird.
Mhm. Und würdest du auch sagen, du meintest ja auch vorhin, dass das vergleichsweise das weniger erforschte Feld ist, dass auch vor allen Dingen die Sensibilität und die Vulnerabilität des Hauses und der häuslichen ambulanten Pflege der Grund ist? Oder würdest du auch weitere Gründe sehen, warum da weniger Forschung existiert?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, dass man sich vielleicht den häuslichen Altenpflegekontext noch nicht so in besonderem Maße angesehen hat, weil er ja in Bezug auf die Historie der Entwicklung des Pflegeberufs auch eher die jüngere Geschichte abbildet. Also ne, der stationäre Kontext, der ist schon viel länger etabliert und die ambulante Pflege hat ja gerade erst, sage ich mal, seit Mitte der 90er Jahre durch die Einführung der Pflegeversicherung so einen regelrechten Boom erfahren und damit ja der Tatsache, dass Pflege einfach ja finanzierbar wurde für viele, ne? Das ist ja vor der Einführung der Pflegeversicherung nicht so gewesen.
Mhm. Ja, vielen Dank. Und du hast ja auch vorhin gesagt, bist halt hauptsächlich in Dresden unterwegs und da würde mich halt auch interessieren, an welchen Forschungsorten in Dresden warst du und warum Dresden?
Ja, also wo ich genau unterwegs war, das kann ich jetzt natürlich nicht so deutlich sagen. Aber ich sag's mal so, Dresden hat 115 registrierte ambulante Pflegeunternehmen gehabt, damals Ende des Jahres 2019, also als ich sie tatsächlich auch mal gezählt hatte. Und von diesen 115 Pflegeeinrichtungen, ja, da war ich in 6 intensiver unterwegs, also auch mit Feldphasen, ne, und teilnehmender Beobachtung, habe aber schlussendlich mit Pflegenden aus sehr vielen verschiedenen Pflegediensten gesprochen, weil ich ja in diesen 6 ausgewählten Pflegeeinrichtungen nicht auf eine Person mit Migrationserfahrung gestoßen bin. Ja, die habe ich dann eben ja tatsächlich gesucht durch eine telefonische Ansprache, wodurch ich also ja mit letztendlich, wenn man das so will, mit sehr vielen Pflegeeinrichtungen auch kurzzeitig im Gespräch war. Ja, und warum Dresden? Also zunächst erstmal war es der Kontext, in dem die Forschungsfrage entstanden ist. Ne? Also ich war ja lokal leiblich situiert in diesem Kontext, bin ich noch immer. Und zum anderen habe ich tatsächlich den, sage ich mal, auch eher einen großstädtisch geprägten Raum auch bewusst gewählt. Also ich hätte ja auch in den ländlich geprägten Raum um Dresden herumgehen können zum Beispiel. Der sicher auch hochgradig interessant ist und sicherlich auch eine gewisse, also irgendwie auch ausstehend ist. Also den ländlichen Raum in den Blick zu nehmen, glaube ich, ist auch für eine Vergleichsperspektive sehr wichtig. Nichtsdestotrotz habe ich bewusst die Stadt genommen, weil ich annahm, ich könnte in Dresden auf gewisse Erfahrungswerte in der Zusammenarbeit mit Pflegekräften treffen, die eine Migrationserfahrung haben, gerade eben auch jenen, die als schwarz und muslimisch gelesen werden. Das meinte ich zumindest.
Aber was meinst du, das meinte ich zumindest. Also ich finde es auch super spannend, wenn man halt so den Feldzugang so mit dir auch bespricht, wie so jede qualitative Forschung auch irgendwie startet. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ich habe mir erstmal die 115 Adressen aufgeschrieben und dann systematisch weitergesucht. Und was meintest du mit, das meintest du zu Beginn? Was waren sozusagen die Irrungen und Wirrungen? Wo musstest du andere Wege nehmen?
Ja, in deinem Feldzugang? Ja. Okay, ja, also die Irrung war ja, dass ich ja auf eine Zusammenarbeit getroffen bin, die quasi nicht etabliert war. Ja, also ich konnte dieses Phänomen der Zusammenarbeit zwischen weiß- und deutsch positionierten Pflegekräften und migrantischen Pflegekräften oder eben gerade geflüchteten Pflegekräften, ich konnte es kaum beobachten, weil es nicht etabliert war in diesem Forschungsfeld. Und das ist also das war eine gewisse Wendung, mit der ich dann auch erstmal umgehen musste. Da habe ich also diesen Weg gewählt, den ich gerade schon beschrieben habe. Und genau das war letztendlich der Grund, warum ich auch zu den 115 Pflegeeinrichtungen Kontakt aufnehmen musste, telefonisch, um letztendlich überhaupt mit eine Chance darauf zu haben, mit einer Person ins Gespräch zu kommen, die eine Migrationserfahrung hat und die auch als schwarz und muslimisch gelesen wird, weil das ja die Personengruppe war, so hat sich relativ schnell am Anfang meiner Forschung herausgestellt, dass das diese Personengruppe ist, die letztendlich meine weiß- und deutsch positionierten Gesprächspartnerinnen unter dem Begriff Migrantin verstehen, ja, also sie denken genau an diese Personengruppe und dass sie sie gleichzeitig auch problematisieren, ja, also diese, die Aussagen, sage ich mal, vieler meiner Gesprächspartnerinnen waren doch sehr abwertend dieser Zusammenarbeit gegenüber und da ich ja letztendlich dann sukzessive auch eine rassismuskritische Perspektive entwickelt habe auf den Forschungsgegenstand oder auch als theoretische Rahmung meiner Arbeit, war das umso bedeutsamer, die in Anführungszeichen betroffene Personengruppe auch letztendlich ausfindig zu machen und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ja. Ja, bevor wir auf deine rassismuskritische Perspektive auch nochmal eingehen, nur damit die Leute sich auch ein bisschen vorstellen können, mit welchem Material du gearbeitet hast. Du hattest ja auch gesagt, ethnografische Studien, also auch mit Blick auf Beobachtungen hast du gearbeitet, aber mit wie vielen Leuten hast du dann am Ende und mit welche Zielgruppe hast du Interviews geführt?
Ah ja, genau. Also insgesamt erstmal Zielgruppe waren alle drei Akteurinnen-Perspektiven, die an der alltäglichen Pflege sehr nah dran sind oder am Pflegealltag. Und das sind die Pflegedienstleitungen, die Pflegenden, also die Pflegekräfte und die Patientinnen. Und in Bezug auf die Pflegenden, die Pflegekräfte, habe ich mit den weiß- und deutsch positionierten Pflegekräften, wie gesagt, und mit denen, die Migrationserfahrung haben, gesprochen. Bei den weiß- und deutsch positionierten Akteurinnen waren das pro Personengruppe ungefähr 6, wobei ich mindestens 2 aus jeder Personengruppe auch für mehrere Gespräche aufgesucht habe. Also das ist auch dann Teil meiner Forschungsmethode, Methodologie gewesen, da also auch nochmal weiterführende Gespräche anzugehen und Leerstellen zu erkunden. Und in Bezug auf die Pflegenden mit Migrationserfahrung waren es dann letztendlich 14 Interviews, die zustande gekommen sind. Nicht alle als schwarz und muslimisch gelesen. Ne? Es gibt auch viele Pflegekräfte mit polnischer, tschechischer, auch ukrainischer Herkunft. Ja, aber das ist so das Sample.
Okay, ja, danke Monique für die Erläuterung. Jetzt haben wir irgendwie so eine Vorstellung davon, mit wem du gesprochen hast über die rassismuskritische Perspektive. Würde ich gleich auch noch eingehen, was ja auch super spannend ist. Würde ich aber vorher gerne noch, wir haben schon ein bisschen über den Titel von deiner Publikation gesprochen. Die ist übrigens bei Transkript auch Open Access verfügbar. Ein kleiner Werbeblock dazu. Und Merve hat auch schon den Titel genannt. Der ist ja Rassismus und Altenpflege in Ostdeutschland. Und der Untertitel ist dann zum Unbehagen in der beruflichen Zusammenarbeit mit MigrantInnen. Und jetzt würde ich gerne mit dir diesen Begriff des Unbehagens besprechen. Also was meinst du mit Unbehagen? Das ist ja auch in Anführungszeichen gesetzt. Und was ist da rausgekommen in deinen Untersuchungen oder in deinen Interviews?
Ja, eine gute Frage. Das Unbehagen steht in Verbindung zu dem Satz, ich bin eigentlich aufgeschlossen, aber. Also der Satz ist zentral in meinen Gesprächen gewesen. Bemerkenswerterweise fiel dieser Satz oder auch ähnliche Teilsätze wie ich bin nicht ausländerfeindlich, aber ich bin eigentlich nicht fremdenfeindlich, aber, also der hat ja so verschiedene Formen, die er annimmt, aber in sehr, sehr vielen meiner Gespräche kam dieser Satz relativ am Anfang der Interviews.
Interessant.
Ich bin eigentlich aufgeschlossen, aber, also tatsächlich auch aus allen Perspektiven, also sowohl Pflegedienstleitung, Pflegekräfte als auch Patientinnen. Und in der Analyse tatsächlich meistens ja dann auch erst nachher, wenn man als Wissenschaftlerin zu Hause sitzt und sich mit den Gesprächen beschäftigt, ist mir sehr deutlich geworden, dass das Aufgeschlossensein in den Gesprächen eigentlich gar nicht bedient wird, sondern dass das gesetzt wurde als eine Tatsache, die ja vielleicht auch ja ich erstmal als Forschende im Gespräch nicht in Frage stellen sollte oder die man erstmal gesetzt haben wollte, ne? Also das ist ja auch ein schwieriges Feld oder ein gesellschaftspolitisch sehr stark aufgeladenes Thema, ne? Also Migration, Zusammenarbeit mit Menschen mit Migrationserfahrung, gerade eben auch im Raum Dresden, ne, mit den genannten Bewegungen, Pegida, AfD-Wählerinschaft, Zunahme und so weiter. Ja, und da, so wurde mir also deutlich, es scheint den Sprecherinnen wichtig zu sein, erstmal Aufgeschlossenheit vorzuhalten. Letztendlich hat sich aber nach dem Aber, und das Aber ist also interessant, weil es genau so eine Art Unbehagen ankündigt, also eine Art Einspruch, Widerspruch. Und auf das Aber folgte in der Sache eine Ausschlussargumentation. Also es gab tendenziell oder sehr dominant das Hervorbringen von Argumenten, die eine Zusammenarbeit problematisieren. Das Unbehagen sozusagen fängt diesen Satz ein, ich bin eigentlich aufgeschlossen. Aber der dann auch nochmal im Buch selbst zentral vorn auf den vorderen Seiten verortet ist, der Dreh- und Angelpunkt ist der gesamten Analyse.
Ja, und du hast ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, dass dieses Unbehagen ja auch aus beiden Richtungen sozusagen deutlich wurde in deinen Analysen. Magst du da vielleicht so ein bisschen auf diese, ja, auf die Analyse eingehen? Was bedeutet es aus beiden Richtungen?
Mir ist jetzt nicht ganz klar, was du mit beiden Richtungen meinst, Andrea.
Na, du hast ja mit migrantisierten Menschen gesprochen und mit weiß gelesenen Pflegekräften gesprochen. Und ich habe in Erinnerung, dass du gemeint hast, dass quasi von beiden, in beiden Interviews Unbehagen geäußert wurde.
Ja, du meintest ja auch vorhin, das Aber kommt in allen Gruppen vor. Das ist ja...
Ah, ja. Entschuldigung. Ja, da muss ich aber nochmal korrigieren. Da war ich ein bisschen ungenau. Also dieser Satz stammt aus der weiß- und deutsch positionierten Perspektive. Okay. Also von den, genau, die Pflegenden mit Migrationserfahrung, mit denen ich im Gespräch war, die haben den Satz nicht verwendet.
Okay.
Wenn wir an der Stelle von Unbehagen sprechen, dann würde ich das so beschreiben wollen, dass es ja doch sehr, also zum Teil subtile, aber auch sehr viele offene Rassismuserfahrungen waren, die mir die migrantischen Pflegekräfte, von denen mir migrantische Pflegekräfte berichtet haben. Und ja, wenn man so will, die letztendlich das Unbehagen aus ihrer Perspektive veranschaulichen, ne, wie es sich übersetzt, ne, also in erlebten Rassismus im Alltag, im beruflichen Alltag.
Okay, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Und die, wir hatten schon über Ostdeutschland gesprochen und über Dresden, und du hast es auch schon so ein bisschen kontextualisiert mit aufkommenden Pegida-Demonstrationen zu der Zeit, in der du deine Interviews auch durchgeführt hast oder auch in der Pflege gearbeitet hast. Und mich würde noch interessieren, warum glaubst du, ist es gerade in Ostdeutschland so ein hervorstechendes Thema? Also geht's da darum, dass es ehemalige Bundesländer der DDR sind? Oder was glaubst du, steckt dahinter, dass dort dieses Phänomen jetzt zumindest aus deiner Perspektive auffälliger ist?
Ja, wichtige Frage, da ja Ostdeutschland auch im Titel vorkommt.
Genau. Ganz genau, ja.
Also um ehrlich zu sein, hatte ich die Geschichte der Region Ostdeutschland, wenn man so will, jetzt erstmal als Begriff und den daraus resultierenden möglichen Wirkungen, hatte ich zum Beginn der Forschung nicht auf dem Schirm. Sicher, man konnte diese Pegida-Demonstration beobachten, die Zunahme an AfD-WählerInnenschaft. Aber meine Sensibilität, das auch in Verhältnis zur Forschung zu setzen, die war tatsächlich noch gar nicht so ausgeprägt, sondern das Spannende war, dass ich mich ja nun in den Gesprächen, also vor allem mit den weiß- und deutsch positionierten Pflegenden und Patientinnen, für die Zusammenarbeit mit Pflegekräften, die geflüchtet sind oder die als schwarz und muslimisch gelesen werden, nach Jahr 2018 interessierte. Meine Feldphase war ja von 2018 bis 2020 und dass genau in diesen Gesprächen es irgendwann seitens der Sprecherin einen gewissen Turn gab, wo plötzlich die eigene Wendeerfahrung und das eigene Wendeerleben oder die Nachwendejahre sehr stark zum Thema gemacht wurden und aus der Perspektive der Sprechenden quasi zu meinem Thema mit zum Thema gemacht wurden. So, ich hoffe, das ist verständlich. Und das fand ich spannend, dass sich da diese Narrative einflechten und denen bin ich nachgegangen. Und was in diesen Erzählungen und dann auch in der Analyse sehr deutlich wurde, ist, dass es in Ostdeutschland zu einer gewissen Aufschichtung von Ausschlussbegehren kommen kann, durch das die Sprecherinnen ja diese eigene Wendeerfahrung, also in dem Sinne die Tatsache, dass sie vielfach ihre Berufe verloren hatten, auch ihre Qualifikation aus DDR-Zeiten nicht fortsetzen konnten, dass sie diese Form von, also ich nenne das jetzt mal sozialer Traumatisierung, so habe ich das auch in der Arbeit im Anschluss an Alexander als Cultural Trauma geframed, dass sie diese Verwundung auf die heutige berufliche Teilhabe von geflüchteten Menschen übertragen, gewisse Ähnlichkeiten ausmachen, die aber nicht zu Solidaritäten führen, sondern im Gegenteil, die bewusst oder unbewusst auch eine Form von Nichtwollen bis hin zu auch einem gewissen Rachebegehren führen können, diese berufliche Teilhabe nicht zu wollen von geflüchteten Menschen. Also das, was bei einem selbst nicht geklappt hat, nicht funktioniert hat, dass man diese Hürden jetzt mehr oder weniger bewusst auch selbst aufstellt für eine Personengruppe, die ähnlich inferiorisiert in den Diskursraum eintritt.
Ja, bei der Ähnlichkeit der Gruppen hatten wir ja tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge zum Jubiläum der Deutschen Vereinigung mit Daniel Kubiak zu ostdeutschen Analogien. Also hier auch nochmal eine Referenz zu einer alten Folge, wo man da auch nochmal sozusagen Querverbindungen zu dieser Folge, finde ich, auch gut aufmachen kann. Und das jetzt würde mir tatsächlich auch gern zu deiner rassismuskritischen Perspektive, weil die Arbeit, die du halt machst, die könnte ja auch erstmal von anderen gemacht werden, aber was deine Arbeit ja quasi noch zusätzlich auszeichnet, ist ja die Perspektive, die du ja auch einnimmst. Daher, du sprichst ja auch davon, dass quasi Rassismuserfahrungen und Diskriminierung den Alltag prägen. Und wo ist sozusagen, ja, erstmal, was ist deine Rassismusdefinition? Und was macht die rassismuskritische Perspektive in deiner Arbeit aus?
Ja, also mit der Rassismusdefinition schließe ich mich eigentlich im Wesentlichen an die Arbeiten von Paul Metscherill und Kolleginnen an, in dem Sinne, dass ich Rassismus als ein Strukturprinzip gesellschaftlicher Wirklichkeit verstehe, diskurstheoretisch, und wir demnach alle von der Schwierigkeit betroffen sind, nicht rassistisch zu sein. Also ich auch selbst nicht als Forschende, als weiß und deutsch positionierte Forschende. Ja, und in der Arbeit gibt diese theoretische Perspektive nicht nur den Rahmen, sondern das, was ich spannend fand, ist, dass die verschiedenen Dimensionen des Unbehagens, die ich skizziere, also ja nicht nur Reproduktion von abwertenden, wie ich nachzeichne, kolonialrassistischen Äußerungen, sondern dass auch andere Perspektiven eine Rolle spielen, wie eben die eigene Transformationserfahrung der weiß- und deutsch positionierten Sprecherin, als auch die Ökonomisierungsprozesse oder die Ökonomisierungszwänge in der Pflege. Dass selbst diese zwei letzteren Perspektiven nicht auskommen, ohne auf Rassifizierung zurückzugreifen. Ja, also wenn ich von Ausschlussaufschichtung oder der Aufschichtung von rassistischem Ausschlussbegehren spreche, dann ist tatsächlich immer wieder diese Bezugnahme auf dieses soziale Konstrukt Rasse in Anführungszeichen zentral. Ja, also ich kann da auch noch mal ein Beispiel bringen in Bezug auf diese Ökonomisierungszwänge, weil wir ja über die noch nicht gesprochen haben. In der Altenpflegebranche sind die Arbeitsalltage, die Routinen sehr stark verdichtet. Also es gibt ein sehr starkes Beschleunigungserleben seitens der Pflegerinnen im Alltag. Es gibt kaum Möglichkeiten, Pausen zu machen, eher ein erhöhtes Stresserleben. Und wenn dann angenommen wird, dass zum Beispiel Pflegekräfte mit Fluchterfahrung das hiesige Arbeitspensum nicht schaffen würden, weil gewisse Verurteilungen greifen oder dass man von vornherein annimmt, sie seien irgendwie nicht fähig, diese Leistung zu erbringen, ne? Bis hin, dass ihnen Faulheit vorgeworfen wird, was ja klar kolonialrassistische Topoi sind, dann kann man gut erkennen, wie sich eigentlich Rassifizierung und Ökonomisierung in dem Fall miteinander ausschlussverstärkend verkomplizen. Ne? Und das ist eigentlich auch eine spannende Beobachtung, weil das hier oder in diesem Kontext dann auch nochmal eine andere Situation ist, als wie wir ja eher in der Gesamttendenz im gesamtdeutschen Raum vorfinden. Nämlich, wir haben ja gerade einen sehr starken nationalökonomischen Diskurs, der gerade migrierte Menschen oder man möchte ja auch Menschen im Ausland direkt ansprechen, ne? Also im sogenannten Ausland, die Fachkräfteanwerbung findet statt. Und zum Teil werden auch Geflüchtete adressiert. Wenn man mal in Dokumente schaut von der Bundesagentur für Arbeit beispielsweise, wird das sehr deutlich, wer da ja sozusagen rekrutiert werden soll, in Anführungszeichen, ne, für ja auch eigentlich ein Fachkräfteproblem, wo eigentlich der Ball auch, würde ich mal sagen, bei uns liegt. Mit uns meine ich auch weiß- und deutsch positionierte Perspektive, sich ja eigentlich zu fragen, woran liegt es eigentlich, dass so wenige Personen hierzulande ein Interesse haben, in der Pflegebranche tätig zu sein? Ja, und genau diese Tendenz, also diese freien Plätze, sag ich mal, in der Pflege nun zu füllen mit Menschen, die Migrationserfahrung haben, die wirkt gerade nicht in diesem Kontext, in dem ich unterwegs war, ne? Sondern da steht Rassifizierung in den Diensten, die Ökonomisierung aufrechtzuerhalten, ne? Und die gewohnte Profitabilität und eine möglichst störungsfreie Routine sich aufrechtzuerhalten.
Ja, danke, dass du noch auf die Ökonomisierung eingegangen bist. Ich habe noch eine letzte Frage zu deiner rassismuskritischen Perspektive, bevor wir zu einem Abschluss von unserem Gespräch kommen. Und zwar hast du ja das Unbehagen vorhin auch beschrieben. Und ich glaube, wenn man so eine rassismuskritische Perspektive hat und dann solche Interviews führt, kann das ja auch in den Interviews zu einem bestimmten Unbehagen führen, solche Aussagen vielleicht auch stehen zu lassen, indem eben, wie du vorhin gesagt hast, ich bin nicht ausländerfeindlich, aber das hat ja vermutlich in dir auch ein gewisses Unbehagen in der Situation ausgelöst. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du diese Aussagen stehen gelassen so? Und wenn ja, warum hast du sie so stehen gelassen und wie bist du da mit deinem eigenen Unbehagen sozusagen umgegangen?
Ja, das ist ja auch eine sehr
umfangreiche darüber könnten wir jetzt auch eine ganze Podcast-Folge sprechen. Das ist mir vollkommen klar. Ich glaube, das geht ja allen Menschen so, die im Bereich Migrations- und Rassismusforschung irgendwie unterwegs sind. Also du kannst gerne auch einfach nur ein kurzes Statement dazu abgeben. Ich möchte das hier nur quasi nicht so ungesagt stehen lassen. So, ja.
Ja, ist auch wichtig. Im Kern ist es genauso, wie du es gesagt hast. Ich habe das ja in den Gesprächen, also die Rassismen habe ich ausgehalten. In dem Sinne nicht, dass ich irgendwie bestätigt hätte, also direkt, dass ich irgendwie derselben Meinung bin, ne? Oder dass ich ähnlich denke oder dergleichen. Aber nichts sagen ist ja auch eine Form von Affirmation, ne? Ja, und zumindest meine ich, konnten meine, zumindest auch gerade die weiß- und deutsch positionierten gegenüber annehmen, dass wir uns in irgendeiner Form verstehen. Ne? Also in dem Sinne, dass ich gerade eben nicht widersprochen habe oder sehr deutlich gesagt habe, dass ich dieses und jenes anders sehe. Also wenn es zu äußerst rassistischen Aussagen gekommen ist. Ich habe mich dafür entschieden, das so zu machen, um letztendlich eine Chance zu haben, Rassismen auch tatsächlich analysieren zu können, und mir so eine Grundlage zu schaffen, auch ja, zu einer veränderten Praxis letztendlich, also mit Blick auch auf Handlungsempfehlungen zu kommen, weil ich ja nun gerade am Anfang dieses Phänomen hatte mit diesem, ich bin eigentlich aufgeschlossen, aber dass die Thematik so schnell, so heikel empfunden wird, dass sich also der Diskurs auch schließt. Also bestimmte Aussagen tätigt man erstmal nicht oder nur sehr vorsichtig. Und mir war es wichtig, dort heranzukommen, also im Sinne eines Erkenntnisfortschritts und letztendlich dann auch im Sinne von einer Weiterentwicklung der Praxis, die sich ja letztendlich bestenfalls anschließt an so eine Forschung. Na, aber das ist natürlich, es bleibt kritisch zu diskutieren, denn in diesem Sinne wurden Rassismen ja auch von Forschendenseite reproduziert, weil sie nicht in Frage gestellt worden sind oder es keinen aktiven Einspruch gab.
Ja klar, aber die Schwierigkeit, wie gesagt, also ist in dieser der Rassismusforschung, glaube ich, generell einfach auch verankert. Vor allen Dingen, wenn man qualitativ arbeitet und im Feld ist. Da bin ich als quantitative Forscherin, die Items dann als mehr oder weniger rassistisch einstuft, ein bisschen distanzierter und ein bisschen schwierig. Also ne, das sind ja dann nicht die Fragen, die ich sozusagen stelle. Deswegen das Unbehagen, was man auch quasi dann jetzt auch als Forschende mit halt auch hat in diesem Feld, um nochmal den Titel mit aufzugreifen. Das sieht man da ja halt auf jeden Fall auch. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, dass du auch jetzt zeigst, dass du da nicht, also die Leute sind nicht alleine da mit dieser Sache. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Danke für die Einblicke. Und auch wie fast jede Folge von uns geht die Zeit einfach auch mit dir sehr, sehr schnell rum. Und das heißt, wir sind so langsam auch am Ende unserer Podcast-Folge, aber wollen dir natürlich nochmal zum Ausklang die Möglichkeit geben, dass du in der Rubrik Letzte Worte nochmal uns Sachen vielleicht auch mitgibst, die dir super wichtig sind, die aber vielleicht jetzt auch gar nicht angesprochen wurden. Andrea hat ja schon einen wichtigen Hinweis gegeben, dass es ein Open Access Buch ist. Das heißt, viele Sachen kann man da auch gut nachlesen, ohne institutionell an Universitäten angebunden zu sein. Aber hier nochmal die Frage an dich. Gibt es noch irgendwas sehr Wichtiges, was bisher ganz unerwähnt geblieben ist und ja, was du hier jetzt noch mit platzieren möchtest?
Gute Frage. Also ich meine, dass wir das Thema recht umfassend beleuchtet haben, also auch in den verschiedenen Komponenten, die auf das Unbehagen einspielen oder diese verschiedenen Perspektiven auf das Aber in diesem Satz, ich bin eigentlich aufgeschlossen, aber die ich analysiert habe, das haben wir alles zumindest mal kurz angetippt. Insofern, glaube ich, habe ich inhaltlich gar nicht mehr jetzt so viel zuzutun. Vielen Dank auch, dass ihr das Buch erwähnt habt. Ja, genau, Open Access bei Transcript. Also wer Interesse hat, kann gern reinlesen. Ja, vielleicht noch ein letzter Satz, der auch an die vorletzte Frage ja jetzt nochmal anknüpft. Ich war sehr überrascht und erstaunt, welche Resonanz diese Forschungsarbeit ausgelöst hat. Also mir ist deutlich geworden, dass es tatsächlich auch ein sehr starkes Bedürfnis gibt in Altenpflegekontexten, auch überhaupt im Gesundheitsbereich, sich Rassismen anzusehen. Und dass es ein gefühltes Problembewusstsein doch vielleicht schon länger gegeben hat, dass aber jetzt diese Arbeit auch eine empirische Grundlage bietet, sich dem Thema zu widmen. Und das fand ich bei allem ja eigentlich sehr negativ behafteten Thema doch eine sehr positive Resonanz und eigentlich auch eine wichtige, weil das Thema jetzt, so meine ich, noch auf einer ganz anderen Ebene angegangen werden kann.
Ja, vielen Dank, Monique. Ich habe jetzt die Ehre, hier einen kleinen Abschluss zu finden für unser Gespräch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du zu Gast bei uns im Podcast warst. Warum du lieber alleine wohnst, haben wir jetzt leider irgendwie nicht rausgefunden im Verlauf des Gesprächs. Aber das lassen wir jetzt einfach so stehen, weil wir haben dafür ganz viele Einblicke bekommen, eben in die Besonderheit der Altenpflege, warum du dir genau das angeschaut hast. Wir haben auch Einblicke bekommen in Ostdeutschland und warum das vielleicht auch deine Perspektive oder warum das auch in dem Titel deiner Arbeit steht. Und haben auch einen Einblick in die rassismuskritische Perspektive bekommen, die du eingenommen hast. und auch in das Unbehagen, das vielleicht für dich als Forscherin entstanden ist in den Interviews. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden wir auch noch dein Buch unten in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr das direkt euch anschauen. Und vielen Dank für deinen Besuch und bis bald.
Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite für euer Interesse. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.